Ja, wahrscheinlich nicht alles berücksichtigt, vielleicht auch eines oder andere nicht ganz richtig dargelegt. Sei es drum. Wir können gern weiter darüber reden. Ich habe mich auch gefreut, dass wir während dem Gespräch, während dem Vortrag das schon gemacht haben. Ich finde es aber auch gut, wenn wir das weiterhin noch so praktizieren. Ich finde es aber auch gut, wenn diejenigen, die sich taufen lassen möchten, von sich selbst ein paar Worte sagen, dieses Zeugnis, ein kleines Zeugnis geben. Wir haben es im Vorfeld schon angefordert, es war zweiseitig auszufüllen und es wird geprüft und benotet. Überhaupt nicht. Und es gibt keine biblische Grundlage dazu für ein solches Zeugnis, sondern die Notwendigkeit ist einfach der Glaube. Und der Glaube wurde im Gespräch wirklich bezeugt. Ich finde es angebracht und schön, wenn die fünf, die getauft werden möchten, von sich etwas sagen, das so darlege, warum und ihr Empfinden. Kurz, wir haben noch Dreiviertelstunde etwa jetzt heute Morgen, also kann man das noch darlegen. Wenn wir nicht ganz fertig werden, machen wir dann nach dem Mittagessen weiter. Wir bekommen heute Mittag eben diesen Besuch noch aus dem Elsass. Zwei oder vielleicht drei Leute, die möchten gerne auch bei der Taufe dabei sein. Wenn Sie es zeitig schaffen, kommen Sie schon hierher. Wenn nicht, kommen Sie direkt zu dem See, wo wir taufen. Das ist bei der Gokartbahn draußen. Ich habe Ihnen den Weg beschrieben. Und dementsprechend, ich habe Ihnen auch geschrieben, dass wir etwa um 15 Uhr dort sein wollen. Danach würde es dann hier Kaffee geben. Wir haben draußen am See nicht viel Ruhe, weil die Autobahn direkt dabei vorbeiläuft. Es wird unruhig sein, man wird sich nicht so gut verstehen, sodass wir es aufs Nötigste begrenzen. Die getauft werden, es ist kaltes Wasser oder relativ kühl, die sollen sich auch schnell umziehen können und dann, dass wir hier auch wieder in die Wärme kommen. Anschließend eben würde es hier dann Kaffee geben. Und auch weiterer Austausch. Und aber ebenso diese Zeugnisse. Ich fände es schön, wenn jetzt einfach zwanglos ihr ein paar Worte zu euch selbst sagt. Das ist jetzt nicht die Reihenfolge festgelegt, was auch immer. Ich bitte euch einfach darum. Bitte.
Ich habe vorhin den 1. Petrus, Reihe oder 3, 21 da gehabt. Und da stand, dass so eine Unreinheit des Fleisches, die nicht abgewaschen wird.
Ja.
Hast du aber nur erwähnt, dass es um den Schmutz geht.
Ja.
Jetzt habe ich geschaut, da steht allerdings das Wort für moralische Unreinheit. Also es geht um die, also das ist das Wort,
Okay.
ja, ist eine moralische Unreinheit, die nicht abgewaschen wird. Das ist das, was du vorhin auch gesagt hast, dass man dann trotzdem noch weiter sündigt. Ja.
Ja, gut.
Also da geht es nicht um den Schmutz, den ich mir jetzt im Dreck hole.
Ah, okay.
Moralische Unreinheit. Das ist wirklich
Okay.
das Wort, was es
Ja,
ausdrückt.
danke. Eben. Ich habe es eben so verstanden gehabt, dass es um die körperliche Unreinigkeit geht, also Schmutz, aber das ist natürlich auch. Gut, dass es das betont. Es geht nicht darum, dass durch die Taufe wir sündlos werden oder auch durch die Taufe die Sünde abgetan wird, weil das geschieht, die Bibel sagt es wörtlich,
Ja,
ohne
also ist,
Blutvergießen gibt es keine Vergebung.
genau. Die Aussprache, ich kenne das Wort, das heißt Ropos.
Okay, danke. Sehr gut. Ja, vielen
Da
Dank für die
steht hier
Ergänzung.
aber, pass auf, moralische Unreinheit.
Das ist nicht die Grundbedeutung des Wortes.
Ja, kann sein, aber hier steht es als
Studienwort. Mal abgesehen davon, was es bedeutet, sind wir uns doch von der Gesamtzeugnis der Schrift einig. Es geht nicht um weder um die Sündevergebung noch um, dass man wieder mal gebadet ist, sondern die Bitte an Gott um das gute Gewissen und das alles durch die Auferstehung Jesu Christi. Er ist unsere Rechtfertigung, nicht wir. Und ich fand den Vers, wer hat es gebetet? Der Luther oder der Dieter, weiß ich genau. 1. Korinther 1, Vers 30. Christus wurde uns von Gott gemacht zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit, zur Weisheit und zur Erlösung. Die Reihenfolge ist eine andere, ja genau, zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Diese vier Begriffe, 1. Korinther 30. Diesen Vers haben wir auch auf der kleinen Erinnerungskarte für die getauft werden, vorbereitet. Da steht auch genau dieser Vers drauf. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Stefan?
Ich sehe das ein bisschen anders. Wir hatten die Diskussion gestern Abend auch schon. Was passiert, wenn ich gläubig werde? Für mich ist es zu wenig, wenn lediglich eine Statusänderung im Himmel vollzogen wird. Ich werde eingeschrieben ins Buch des Lebens. Ich bin jetzt ein Gerechter, Stempel drauf. Aber mein Leben ändert sich nicht groß. Du hast auch gesagt, ich bleibe trotzdem weiterhin ein Mensch, der noch sündigt. Aber wenn ich jetzt den Römer 6 Anfang lese, was du gesagt hast, wo es ja um die Taufe geht, da heißt es zum Beispiel, wir sind in den Tod getaucht, also das Untertauchen ist in den Tod getaucht, und wenn ich wieder rauskomme, ist es die Auferstehung, mit der ich mich quasi identifiziere, mit der Auferstehung Christi. so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Jetzt ist die Frage, wann? Du sagst, Auferstehung, irgendwann im Himmel ist alles neu und erst dann bin ich der gute Mensch. Aber wenn ich weiterlese, da wird dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen.
Ja, ich wünsche es mir von ganzem Herzen.
Eine Wiedergeburt, wie der Name sagt, es passiert in meinem inneren Leben was. Das heißt im Segen auch, ich werde das alte Herz rausnehmen und werde dir ein neues geben. Das ist nicht nur irgendwas im Himmel, was geschrieben ist.
Genau. Ich wünsche es mir auch wirklich von ganzem Herzen. Ich strebe auch danach, bitte auch Gott darum. Muss leider erkennen, dass ich noch nicht so weit bin, zu sagen, wie es auch im Schluss von diesem Abschnitt Römer 6 heißt, so haltet euch der Sünde für tot. Wer gestorben ist, der ist gestorben und freigemacht von der Rechtsforderung des Gesetzes, weil der Tod ist geschehen. Haltet euch dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Ich merke es bei mir leider. Noch nicht umfassend oder genug? Frag mal meine Frau.
Müsste man das noch ein bisschen anders sehen? Also die Sünde findet statt, aber sie hat keine Macht mehr über uns. Also für den ewigen Tod, sage ich mal, für den Preis, den wir eigentlich zahlen müssen für die Sünde.
Ja, die Gefahr ist natürlich, dass man das auch missbraucht als Freibrief. Zu sagen, ja, ich bin ja sowieso noch nicht fertig und jetzt kann ich ja. Aber ich merke auch nicht, dass ich durch die Taufe automatisch jetzt ein anderer Mensch geworden bin. Noch schlimmer finde ich, oder noch gravierender und krasser, 2. Korinther 5, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden.
Ich sage nicht, dass es ein Automatismus stattfindet, dass ich wie eine Maschine jetzt auf einmal nur noch Gutes tue, sondern die Bibel spricht ja vom geistlichen Kampf.
Ja.
Und die gute Botschaft an der Bibel ist ja, ich kann den Kampf gewinnen. Das ist ja das Schöne.
Ja, das hat mal ein Onkel von mir so gesagt, wir kämpfen von Niederlage zu Niederlage bis zum Endsieg.
Jesus sagt, lasst eure Lichter leuchten.
Ihr sollt vollkommen sein, gleich wie unser himmlischer Vater vollkommen ist. Der Anspruch steht, keine Frage. Genau, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Keine Frage, es soll uns wirklich auch nicht leicht gemacht werden und doch auch wird es uns in dem Sinn leicht gemacht, dass wir Gottes Kraft bekommen. Und doch bleibt dieser Kampf, das sehen wir schon auch in der Schrift und wir erleben es in unserem eigenen Leben. Aber es ist auch das für mich eine gewisse Spannung, die ich nicht wirklich auflösen kann. Ja, eben, selbst bei Paulus. Vielleicht möchte ich ganz kurz noch sagen, ich glaube, wir verschieben die Zeugnisse auf Nachmittagessen. Dann haben wir jetzt noch Zeit, um in Ruhe darüber zu reden, ohne dass wir gedrängt sind. Wäre das in Ordnung so? Danke.
Wir haben ja noch nicht die Vollkommenheit, aber wenn wir getauft sind, wir haben ja am Ende der 1000 Jahre jetzt.
Das wollte ich damit eigentlich auch sagen. Aber eben der Anspruch, der Stefan hat schon irgendwie auch recht, wir sollen, der Herr Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
Wir leben im Glauben, wollte ich dazu sagen. Jesus sagt mal, es antwortet dem einen, der zu ihm gekommen ist. Nein, er antwortet Jesus, ja, ich will glauben, hilf meinem Unglauben.
Ja.
Das ist eine Bitte. Also ohne Glauben geht es nicht. So
mein Heike hatte sich gemeldet, Andrea hatte sich gemeldet.
Haltet euch dafür, das ist für mich ein Festhalten am Wort Gottes, auf die Blickrichtung. Wenn ich auf mich schaue, dann stehe ich natürlich voll im Kampf, im geistlichen Kampf und ich habe diese Anfechtung und immer wieder versage ich auch und muss wieder um Vergebung bitten. Aber Gott sieht uns anders, Gott sieht uns durch Jesus und er sieht uns eigentlich schon vollkommen, weil Jesus für jede Sünde gestorben ist.
Ja, genau. Andrea hat sich gemeldet.
Also gerade wenn man jetzt den 1. Johannesbrief liest, ist es ja auch wirklich ganz extrem, wenn Johannes schreibt, wer sündigt, hat ihn nicht erkannt. Er kennt Jesus nicht mal, wenn noch einer sündigt. Auf der anderen Seite, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann sind wir Lügner. Also das ist ein ganz krasser Gegenspruch.
Ja,
also,
gewisse oder, Spannung.
Ja, genau. Ja.
Vielleicht kann man das so lösen. Ich wurde gestern auch danach gesprochen, ja, bist du denn sündlos? Moment, da hat die Bibelstelle gebracht aus dem Römer, jeder Mensch ist ein Sünder. Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen. Natürlich, auch ich war ein ganz schlimmer Sünder, natürlich. Und jeder hier war Sünder.
Und jetzt?
Und ich glaube, das ist die Spannung. Ne? Keiner soll sagen, er war je ohne Sünde. Ich glaube, vielleicht sagt das die Stelle.
Genau, und jetzt?
Es geht ja um
nach der Taufe.
Und jetzt, genau.
Immer noch? Würdest du dich jetzt noch als Sünder, aber begnadigt? Oder wie, oder weißt du, wie würdest du das bezeichnen? Oder uns Gläubige? Ist jetzt der Zustand, sage ich mal, dem Verhalten nach, wenn uns jetzt jemand beobachtet, vor und nach der Taufe oder Punkt X, erkennt er an uns eine Veränderung signifikant?
Sollte, ja.
Das sollte ja, wenn es nicht sollte, wir reden jetzt vom Haben.
Ich glaube, das Problem ist, dass wir nicht glauben können, dass wir bessere Menschen werden können, ist, dass wir die Sünde inflationär gebrauchen werden. Ich habe oft das gemerkt im Gespräch mit Leuten über Sünde. Sünde ist alles. Dass ich jetzt zum Beispiel nicht gleich so zuvorkommend war und jemand was angeboten habe zum Beispiel. Ne? Die Leute denken wirklich, manche fühlen sich so fromm, dass sie ständig sündigen. Mhm. Das ist nicht alles Sünde. Wenn ich die 10 Gebote lese, jemand umbringen ist Sünde, Fremdgehen ist Sünde. Und dazu gehört natürlich auch Pornografie, das ganze Thema. Ne? Es gibt viele Themen, die sind Sünde, aber es gibt auch viele Sachen, glaube ich, wo wir meinen, es wäre Sünde, was aber keine Sünde ist.
Ja, ein gewisser Spielraum ist und so. Das ist schon richtig. Ja, ja. Es waren viele Meldungen, ich weiß es nicht. Also dazu der lauesten Schreitstab zuerst.
Aber glaubt, wir müssen uns auch fragen, was ist Sünde dann?
Genau, das war ja auch die Frage. Ja. Ja.
Was ist die Sünde?
Es gibt die Sünde im Generellen, die das Nicht-Glauben zusammengefasst, und die Sünden, indem man es aufzählen kann, die Unwahrheit gesagt, begehrlicher Glück, Machtstreben, Habsucht, man kann vielerlei aufzählen.
Ich
weiß es nicht.
Du siehst besser, was ich hier schmeiße.
Ich sehe es aber auch nicht immer, wenn es so mehrere sind.
Also, will mich nicht vordringen. Ja, was mir jetzt gerade noch so kommt, ist, wie definiert man Sünde? Also ich persönlich versuche es immer so zu definieren, wenn ich mir vorstelle, was würde jetzt Jesus denken, reden und tun. Also so ein bisschen bei Jesus denken wir auch manchmal, oh, das war aber jetzt bestimmt Sünde, wenn er zum Beispiel sagt, sagt dem Herodes, diesem Fuchs, ja, denken wir, was ist denn das? Oder auch mit der Tempelreinigung oder sowas, dann denken wir, aber das war jetzt nicht politisch korrekt, aber es war keine Sünde.
Ja.
Und auf der anderen Seite aber trotzdem, wo man manchmal denkt, war so selbstlos und so sanftmütig.
Ich glaube, Sünde ist ja ganz einfach. Ist egal, wie ihr denkt, ne? Sünde ist, wenn ich die Gebote Gottes verletze. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden beleidige, der ist ja selber schuld, dass er sich beleidigt hat. So einfach ist die Sache, ja? Wenn ich das nicht wollte und er hat sich beleidigt, soll er ja gehen. Mhm. Ja, ich brauche den nicht nachlaufen. Es sind einige, die meinen, unbedingt muss abgeben und so. Ich halte das nicht. Zum Beispiel, Apostel Paulus beschimpft den hohen Priester. Hat er gesündigt? Nein. Er hat nur dann gesündigt, als ihm gesagt wurde, das ist der hohe Priester. Das heißt, er konnte den beschimpfen, weil das nicht ein hoher Priester wäre. Aber du darfst ihn nicht beschimpfen, weil er ein hoher Priester hat. Hat er sich entschuldigt?
Etwa ihm hat er sich gemeldet?
Ja, also Sünde, was ist Sünde? Das heißt ja, das Gesetz, das war so zum Aufzeigen der Sünde, wenn man es mal so lapidar sagen soll. Und dann wollte ich nur sagen, das heißt ja zum Beispiel auch, dass ihr ein neues Leben habt. Ja, das haben. Es wird davon gesprochen, dass wir es schon hätten, als hätten wir es schon. Oder ewiges Leben, so muss man sagen. Ja. Haben wir aber noch nicht. Wir haben es noch nicht. Ja. Und ich sehe das als, wir streben, wir sollen danach streben. Das heißt nicht, dass wir es, ich weiß nicht, ob wir es erreichen können, das kann ich jetzt nicht sagen, aber wir sollen danach streben, sündlos zu handeln, der Sünde fliehen sozusagen. Ja. Und dann sehe ich es für mich so als Gebot an, der zu fliehen, wo ich es kann, wo es funktioniert. Ja. Manchmal ist es schwierig, das kennt jeder von uns. Und bewusste, unbewusste Sünde gibt es ja, kann man ja sagen, wie auch immer. Ja. Der Hiob hat für seine Kinder geopfert, für die bewussten und die unbewussten Sünden, ja, die sie getan haben. Und dann muss man es vielleicht auch einfach sehen, dass wir zukünftig für diese, das heißt, die Sünde, der Tod ist der Sünde, Preis, ja,
so, ja.
Dass wir praktisch dafür bezahlen, dass wir sündigen, ist der Tod dann dafür da, das zu tilgen. Ja. Und dass uns das dann nicht mehr geschieht in Christus. Dass das die zukünftige Sache ist, weil sterben werden wir. Ja. Also das ewige Leben haben wir jetzt noch nicht. Wir haben es schon, im Sinn haben wir es schon bekommen. Ja. In seiner Sicht bekommen wir das.
Genau.
Er redet davon, als ist es passiert.
Genau, Johannes schreibt auch im Brief, dies schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und Epheserbrief schreibt der Paulus, mit ihm hat er uns auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, als wäre es schon geschehen. Das fühlt sich alles noch sehr irdisch an.
So sind wir eigentlich mit Christus gestorben, wir sterben aber leiblich trotzdem noch.
Benjamin hat
sich ist ja die Tage auf das Wort Metanoia gefallen, das ja diesen Sinneswandel auch ausdrückt, sagen wir mal so. Und das sollte schon passieren. Und dann ist es halt eine Frage des Wachstums auch. Ja? Man verändert sich im Denken und jeder hat ja eine andere Ausgangssituation. Ja? Einer hat es ganz schlimm und der andere nicht ganz so schlimm. Das ist halt dann eine Frage des Wachstums. Und so wie wir es auch gesagt haben, dann streckt man sich nach dem aus, ja, und dann wächst man. Und dann ist es halt für den einen mühsamer, für den anderen vielleicht nicht ganz so, aber trotzdem ist es...
Vielleicht hilft uns auch ein Beispiel, das zu verstehen. Ich freue mich, dass mein Vater heute wieder da ist. Und er ist in dem ganzen Raum der Einzige, zu dem ich mit Fug und Recht Vater sagen kann. Außer unserem jüdischen Vater. Und es gibt auf der ganzen Welt nur 5 Leute, die mit Fug und Recht zu ihm Vater sagen dürfen. Es gibt auf der ganzen Welt nur 6 Leute, die zu mir mit Fug und Recht Vater sagen dürfen. Ich bin nicht sein Kind, weil ich besonders brav bin. Ich kann es mir auch nicht erarbeiten. Ich kann mir ein Erbe nicht erarbeiten. Das war schon mal Thema. Ich bekomme das Erbe auch nicht aufgrund meiner besonderen Leistung. Es kann mir verweigert werden aufgrund groben Umgang oder groben Fehlverhalten. Aber grundsätzlich bin ich Erbe, weil ich Kind bin. Nicht, weil ich für ihn arbeite oder seinen Willen tue. Er ist selbstständig gewesen, so wie ich auch selbstständig bin. Und er hatte Arbeiter angestellt. Und die Leute haben gearbeitet und für ihre Arbeit den Lohn bekommen. Vom Erbe sehen sie nichts. Gut, der Lohn geht vom Erbe ab. Aber sie werden niemals erben, diese Arbeiter. Auch wenn sie die Arbeit viel besser gemacht haben als ich, der ich bei ihnen gelernt habe. Ich bin Erbe, Miterbe, weil ich Kind bin. Und wenn wir Gottes Kinder sind, durch den Glauben an Christus, dann sind wir Erben, Miterben Christi, Erben Gottes, Miterben Christi, der Vers wurde auch genannt dieser Tage. Und darin liegt der Stand und der Zustand. Als Kind, mein Vater hat seine Arbeiter nicht gezüchtigt, mich aber hat er gezüchtigt. Ich will es nicht sagen geschlagen, weil er könnte deswegen angeklagt werden, aber es hat mir auch nicht geschadet. Vielleicht ist auch verjährt, genau, geschadet hat. Ja. Nein, aber ich glaube, wir verstehen, was ich damit meine. Und genau, das sind ja auch diese Dinge, die uns in der Heiligen Schrift begegnen. Behandelt uns Gott als Vater oder als Bastarde? Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Hebräerbrief. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, dann seid ihr ja Bastarde und nicht Söhne. Wenn ihr aber gezüchtigt werden, dann tut es Gott, um uns zu erziehen, zu strafen, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Und so ist diese Züchtigung ja auch gemeint gewesen. Und beurteilt ihr, ob es was genützt hat.
Und nur durch den Glauben an Jesus Christus sind wir begnadete Sünder.
Genau.
So, aber nicht so wie ein Künstler begnadet ist, sondern...
Ja, ganz genau. Ja. Genau. Ich finde, das bringt es schon deutlich zum Ausdruck. Das heißt nicht, dass ich tun und lassen kann, was ich will, weil ich sein Kind bin. Im Gegenteil, mich straft er mehr als die Fremden. Aber zum Nutzen.
Ja, ich glaube, dass es klar ist, dass wir auch in Christus Sünder sind. 2 Texte dazu, auch noch Römer 6,11. Also auch ihr haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebend in Christo Jesu und Römer 8,10. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen.
Ja, ich wollte dieses Dilemma, dass wir trotz allem sündigen, obwohl wir gerettet und begnadigt sind, auch mit einem Schriftwort noch zusammenfassen. Seid ihr also mit Christus auferweckt worden, so suchet das, was droben ist, dort, wo Christus weilt, indem er zu Rechten Gottes thront. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ihr seid ja doch gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und man spürt es dem Apostel so ab, wir schaffen es nicht, aber das soll unsere Herzenshaltung sein, das soll unser Trachten sein, dahin soll unsere Sinnen gehen, das soll unsere Gedankenausrichtung sein, auf Jesus hin.
Und dazu wirkt Gottes Geist mit Gottes Wort, mit der Gemeinschaft, dass wir, ich sag's mal, Umgang prägt. Mit dem, was ich mich abgebe, das nimmt man in sich auf. Jürgen hatte sich gemeldet.
Ja, für mich ist eigentlich wichtig auf meinem Weg gewesen, solche Predigten, du wirst wieder sündigen, die helfen niemandem. Weil das Wort hilft niemandem, das baut niemand auf, das tröstet niemand. Sondern das, was wir brauchen, ist das vollmächtige Wort Christus, geh hin und sündige nicht mehr. Und das wünsche ich mir in meinem Leben, für meine Geschwister, und dass wir das untereinander praktizieren, dass wir einfach auch an Christi Stadt einfach diese Botschaft haben, lass dich versöhnen mit Gott, geh hin, sündige nicht mehr. Und allein das hilft. Und das ganze humanistische Getue, wenn doch wäre, wenn, wie heißt das schöne Gedicht, hätte Fahrradkette, hilft niemand.
Ja, Edith oder Albert?
Ja, ich wurde mal von einer gläubigen Schwester gefragt, was gelten für dich noch die 10 Gebote? Und da war ich erst ein bisschen frustriert und habe ich gesagt, ja, warum nicht? Sie zeigen mir doch den Willen Gottes und dass mein Leben gelingt. Und außerdem, wenn ich erlöst bin, ist es mir ein Bedürfnis, Gottes Gebote zu halten und mich zu erweisen als Erlöste. Und also ich kann das nicht verstehen, dass man dann so meint, man ist neutestamentlich und da gilt nur noch die Liebe und all das andere nicht mehr. Aber Gott ist derselbe von Anfang bis Ende. Und er hat dafür gesorgt, dass ich erlöst sein darf. Und dann ist es mir doch eine Freude, seine Wege zu gehen. Und da wird man aber gleich abgetan als gesetzlich.
Ja klar, die Gefahr besteht. Ja. Albert hat sich gemeldet. Da heißt er.
Ich wollte nur mitgeben, und zwar, mein Vater hat mir auf den Weg gegeben und hat gesagt, du brauchst nie Angst haben, dass du das Wort Gottes zu ernst nimmst.
Ja. Ich mache auch beides aus. Ja.
Also ich stimme mit Jürgen überein, ja, was er gesagt hat, ist es, dass man eher das braucht. Und nur würde es nicht ganz so exklusiv ausdrücken. Also es könnte manche Menschen, wenn sie dann doch sündigen, in Probleme bringen, im Glauben. Also so dieses exklusive Sündige hinfort nicht mehr. Verstehst du, was ich meine, Jürgen? Sondern manche Leute, also ich weiß, dass mir das nicht passiert, aber wenn manche dann sündigen, und sie gehen von der Annahme aus, dass sie hinfort nicht mehr sündigen dürfen, ja, dann stellen sie sich das irgendwann in Frage. Also da wäre ich, das ist schwierig. Ja.
Ich glaube, dass es auch unterschiedliches Empfinden gibt. Der eine braucht eher dieses Wort, gehe hin und sündige nicht mehr, wobei das der Herr Jesus, glaube ich, nur einmal gesagt hat, zu dem Blindgeborenen. Und die anderen brauchen auch dieses eben darin den Trost. Wir sollen nicht mehr sündigen, aber wir wissen alle, dass wir nicht völlig sinnlos werden, das sehen St. Paulus in vielen Zeugnissen der Schrift, aber wir sollen demnach jagen, wissend, dass wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht mit unserem Kraftstreben oder auch Wachstum erreichen können, sondern die Gerechtigkeit Gottes wird uns geboren an Christus hinzugetan. Oder angerechnet. Auch Heike hat sich gemeldet.
Ja, der Johannes, der ist ja in seinem Brief da auch sehr schwarz-weiß und sagt, wir sollen nicht sündigen. Und dann heißt es aber wenn ihr sündet, sündigt, dann ist Gott gnädig und gerecht, dass er euch vergibt.
Dann haben wir einen Helfer.
Der ist Jesus ja gestorben. Er hat uns doch das Geschenk der Vergebung gemacht. Wir können das doch zu jeder Zeit, so oft wir wollen am Tag,
und im im Extremfall sagen, naja, weil der Herr Jesus alles gemacht hat, kann ich ja sündigen, weil ich kann es ja sowieso nicht erreichen. Oder ich kann sagen, ja, du brauchst ja das Opfer von Jesus gar nicht, du bist ja schon so gerecht, du meinst, du kannst seiner Gerechtigkeit noch was hinzufügen. Auch solche Extreme gibt es ja. Aber ich glaube, alle verstehen schon, es ist, es soll allen Ernstes unser Ringen sein. Petrus schreibt, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden, das steht euch noch bevor. Also es ist ein Kampf gegen die Sünde. Und wir wissen aber, die Gerechtigkeit kommt nicht aus dem Bestehen dieses Kampfes. Aber wir sollen diesen Kampf kämpfen, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, auch bezüglich der Anfechtungen, aber auch der Sünde und so weiter. Das ist dieser Kampf, in dem wir schon auch stehen, und insofern sind alle diese Beiträge wirklich wichtig.
Also, Rosa hat zwei Bitten an Gott. Einmal sagt er, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Aber ich habe einmal viel später erkannt, er hat noch eine Bitte an Gott gestellt. Stelle die unerkannte Sünde in das Licht vor dein Angesicht. Da habe ich mich gefragt, erkenne ich eigentlich alles, was um mich herum geschieht, als Sünde? Und wenn Mose, der einen solchen Umgang mit Gott hatte, diese Fragen hat, sollten sie mich auch schon einmal bewegen.
Kein Problem. Also was mir dazu auch noch eingefallen ist, ja auch dieses Verhältnis, was du vorher gesagt hast, die Braut und der Bräutigam, Jesus, der himmlische Bräutigam, die Gemeinde, die Leibesgemeinde, die Braut. Und da ist doch eigentlich auch ganz logisch, dass jetzt die Liebe zu Jesus uns dazu veranlasst, einfach aus Liebe zu ihm, also jetzt nicht zu sagen, ja komm, jetzt bist du ja gestorben, jetzt kann ich ja treiben, wie ich es möchte, sondern einfach sagen, ich möchte doch ihm auch zeigen, dass ich das wirklich schätze, was er getan hat, und die Liebe, die Agape-Liebe, die er mir gibt, zurückgeben und dadurch einfach das aus Liebe raus, weil das heißt ja auch, wenn jemand mutwillig sündigt, von dem gibt es dann keine Sünde mehr. Also wenn ich sage, ja, jetzt ist ja so ein bisschen beim Luther klingt das manchmal an, sündigt, jetzt geht aber, jetzt sündigt er mal, weil je mehr ihr jetzt quasi sündigt, desto mehr kommt ja quasi die Gnade. Und dann sagt der Paulus ja auch, das sei ferne.
Das sei ferne.
Ja.
Matthias, dein Ort.
Das von der Didache erwähnt hat, schon auf dem Fasten stand, dass die Leute nun auch fasten sollen, dass der Apostel Paulus vor seiner Taufe auch gefastet hat. In seiner Apostelgeschichte 9 heißt, da nahmen sie ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht säen und aß nicht und trank nicht. Und danach kommt der Hinter Hananias zu ihm. Und sofort ließ er sich taufen. Und dem Herrn Jesus war ja auch das Fasten eigentlich wichtig, also wenn man bestimmte Gewaltsamkeiten hat oder auch so eine böse Geist, ja, nur durch das Fasten ausgeschrieben werden konnte.
Genau.
Also so ganz...
Das Faste soll in keiner Weise in Abrede gestellt werden.
Der hatte das sicher nicht, das so
auch
zu spät.
Ja. Noch ein Bild.
Also so niedere Beweggründe hatte das bestimmt nicht, das da rein...
Absolut nicht. Ich glaube, das ist bei uns wirklich ins Hintertreffen geraten. Wir können es in dem Sinn nicht mehr. In Antiochien heißt es auch, als sie dem Herrn dienten mit Gebet und Fasten, sprach der Heilige Geist. So und so. Aber eben nicht unbedingt im Zusammenhang mit der Taufe bei Paulus. Da war es vor der Taufe, aber nicht hinsichtlich der Taufe. Und bei Jesus war es nach der Taufe. Also der Zusammenhang mit der Taufe ist jetzt nicht unbedingt gegeben, aber eben das Fasten hat Bedeutung.
Ja, definitiv. Das sagt ja die alte Dame, wo sie in den Tempel kommen. Die hat ja auch alle Zeit, die Witwe, die hat ja auch alle Zeit gefastet, also um dort Dienst zu treiben. Ja, also
Gottesdienst, wir machen es hauptsächlich dann, wenn wir ein besonderes Anliegen haben, um den Nachdruck zu verleihen. Aber es war einfach Teil des Gottesdienstes, dem Herrn zu dienen mit Gebet und Fasten. Ja, vielen Dank.
Man muss vielleicht auch wieder ein bisschen Fokus manchmal, wer weiß.
Ja.
Aber die ganz praktische Frage halt, also nur Teuflinge sollen jetzt trotzdem Mittag essen oder also es hat nichts
um. Also ich wüsste nichts, was dagegen spricht, aber ich selbst kenne es auch manchmal, nicht immer, aber manchmal vor so Vorträgen esse ich auch nichts mehr bewusst direkt davor, um eben nüchtern zu sein. Aber ich sehe jetzt von der Schrift her nicht die Aufforderung, von der Taufe zu fasten. Aber es ist so gesehen jedem auch ins Belieben, wenn ich das sage. Habe ich jetzt bezüglich Matthäus 28 irgendwas übersehen? Weil es ist ja schon eine umstrittene Stelle, würde mich nochmal interessieren, mehr, was ihr dazu denkt.
Also wir haben uns damals, als wir so mit Trinität so an die Anfänge waren, dass wir da wirklich uns damit auseinandergesetzt haben, haben wir uns halt auch überlegt, ja, wenn es heißt, auf den Namen des Vaters heißt Jahwe, auf den Namen des Sohnes heißt Jeshua, und wie heißt der Heilige Geist?
Wie weißt du nicht?
Nein. Weil Ruach HaKodesh ist ja kein Name.
Ja, der kann mir mal helfen. Wie heißt der Heilige Geist?
Ruach. Ja, das ist eine Bezeichnung, das ist kein Name.
Ich glaube, da kann dir keiner helfen.
Doch, die Trinitarier können wir
helfen. Nee, also die Zeugen Jehovas haben es ja ganz elegant gelöst. Die Zeugen Jehovas taufen ja komischerweise auch mit dieser Formel, obwohl sie ja die Trinität ableugnen. Und die sagen dann, sie sagen nicht auf den Namen, sondern sie sagen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und weil ja natürlich laut der Lehre der Zeugen Jehovas Heilige Geist auch die Kraft Gottes ist, keine eigene Person, sagen sie einfach, wie im Namen des Volkes, wenn der Richter sagt, im Namen des Volkes das Urteil, im Namen des Geistes Gottes, die Taufe quasi gilt jetzt wie das Urteil im Namen des Volkes. Also so kommen die dann aus der Falle raus mit dem Namen.
Das wäre wirklich eine gute Anregung, weil das schon mehrfach auch in trinitarische Richtung ausgelegt wird. Was ist denn einer außer beiden habe ich auch gewesen. Das ist doch ein ganz deutlicher Hinweis. Es ist ein Name für alle drei. Aber man weiß weder den Namen noch die Zusammensetzung und so. Sondern es wird einfach als Hinweis auf die Trinität. Da ist ein Hinweis, an dem hält man sich fest. Und ein anderer in dieser russlanddeutschen Gemeinde, die ich besucht habe, der hat mir, bitte lacht nicht, der hat es wirklich ernst gemeint, gesagt, der Vater heißt Jesus Christus, der Sohn heißt Jesus Christus und der Heilige Geist heißt auch Jesus Christus. Der einzige Name, der uns offenbart ist für alle drei, ist Jesus Christus. Er hat es wirklich ernst gemeint. Es fällt mir, ich kann es nicht glauben, aber jetzt Martin, bitte.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass der Ausdruck trinitarische Taufformel für Matthäus 28 so und so viel nicht das Dreifaltigkeitsdogma beinhaltet.
Ja.
Das muss man ganz deutlich sehen. Und das Wesen des Dreifaltigkeitsdogmas ist eben, dass alle drei in gleichem Grade und Vollkommenheit Gott sind und zugleich der eine allmächtige Gott. Und das ist in Matthäus 28 und in der Didache und in den übrigen vorkonstantinischen Zeugnissen der Kirchenväter in keiner Weise mitgedacht und gemeint. Das muss man deutlich sagen. Aber zur Verteidigung dieser drei, die drei kommen nun mal öfter auch in Kombination vor. Das sollten wir nicht bestreiten. Es gibt den Gottvater, es gibt seinen Sohn und es gibt den Heiligen Geist. Und alle drei stehen für uns an oberster Stelle, aber in der Rangordnung, dass der Vater an oberster Stelle ist. Und wenn die jetzt wenn es heißt, taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, ist das nicht eine Aufforderung zu grübeln, ja, wie ist jetzt der Name, sondern das ist einfach ein Hinweis, dass Gott, dass diese drei sozusagen für uns, für diesen drei sollen wir entgegenleben, dem einen obersten, allein wahren Gott, Jesus Christus, dem Mittler, und der Geist, der heißt ja auch in der Bibel der Geist der Wahrheit,
genau.
Im
Johannes-Evangelium. Aber der wird nicht als Dritter neben diesen beiden beschrieben, sondern Jesus sagt, ich bin nicht allein, sondern der Vater ist bei mir, obwohl er offensichtlich mit Heiligem Geist gesalbt war. Insofern wird der Heilige Geist nie als Dritter, auch nicht in einer Liturgie erwähnt. Es ist der Geist Gottes, den der Herr Jesus vom Vater erhalten hat. Aber auch das hat mir dieser Bruder, Senats Bruder, dieser russlanddeutsche Gemeinde gesagt, der Heilige Geist sitzt links von Gott, Jesus sitzt rechts von Gott. Es ist aber in der Bibel halt nicht alles offenbart. Weil er sieht eben drei göttliche Personen, Vater als Haupt und einer links, einer rechts. Logisch, nachvollziehbar, aber entbehrt jeder biblischen
Aber es ist auch.
Aber der Dieter hat es sich
auch. Aber lass mich das noch bitte zu Ende sagen. Es ist auch gesagt, der Heilige Geist wird euch in die Wahrheit einleiten. Also gibt es den Heiligen Geist und es steht auch, dass der Jesus gesagt, wenn ich euch vom Vater senden werde, also wir sollten nicht den Heiligen Geist einfach abtun. Es ist das innere Zeugnis, das wir empfangen, über Gottes Wahrheiten und Willen, wenn wir seinen Weg gehen wollen.
Genau, danke. Dieter hat sich gemeldet.
Ja, bei dieser Terminologie im Namen des, kann es nicht um den Namen an sich gehen, weil der Heilige Geist bekanntlich namenlos ist. Das muss was anderes bedeuten, zum Beispiel in Anerkennung Gottes des Vaters, in Anerkennung des Sohnes und seines Opfertodes, in Anerkennung der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Man sagt ja zum Beispiel auch, im Namen der Gerechtigkeit und als nicht unbedingt eine Person damit verbunden.
Es ist ganz gut auch, dass du es noch ansprichst. Odo Haug hatte ja in diese Richtung auch mal was, etwas geschrieben, dass, weiß ich nicht mehr genau, die Quelle, auf die er sich bezogen hat, dass es für manche eine gewisse Unterscheidung gibt, ob das Evangelium nun Juden verkündigt wird oder Nationen. Für die Juden war klar, wer Gott ist und wer der Heilige Geist ist. Sie brauchten nur noch über Jesus belehrt zu werden, nach Aussage dieses Textes. Und die Nationen mussten von allen Dreien erfahren und deswegen diese Taufformel. In der Bibel, das finde ich, entbehrt auch jeder biblischen Grundlage. Es gibt diese Unterscheidung nicht. Zumal auch sehr mehr als deutlich wird, dass die Juden, Jesus sagte, ihr habt weder meinen Vater noch mich erkannt. Also sie hätten diese Belehrung über Gott auch gebraucht. Auch im Heiligen Geist wussten sie nicht Bescheid. Insofern finde ich das nicht haltbar, aber es zeugt einfach von, man versucht das irgendwie auf eine Reihe zu kriegen. Matthias?
Also der Begriff Tauformel, der ist schon zu oft gefallen, aber den gibt es in der Schrift ja auch nicht.
Ganz genau.
Also ich glaube einfach, dass dieses Handeln im Auftrag Jesu Christi, weil immer sein Gebot damit erfüllt, dass das schon diese Taufe im Namen Jesu ist.
Ja.
Aber trotzdem habe ich auch in einigen meiner Schriften gelesen, dass praktisch der Name Jesu über den Teufel ausgesprochen wird. Also das ist für mich auch was sehr sorgerlich Wertvolles gewesen, wo mich auch mitunter dazu bewogen hat, die Taufe im Namen Jesu empfangen zu möchten. Und mir ist einfach wichtig, dass man da keine Zeremonie draus macht wie in der Kirche, weil da ist ja ganz wichtig, aber auf jedes einzelne Wort immer zu achten, das wirklich rituell vorzutragen. Und ich glaube, um das geht es ja auch mit
dem,
was Jesus gesagt hat.
Da geht es gut, Lukas?
Ja, ich wollte einen Bibelvers dazu noch lesen, erster Brief des Johannes, der Vers 3. Und zwar aus unserer Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das macht er aus, hier hätte der Heilige Geist dazugehört, wenn er
eine Person wäre.
Und das ist dann auch entsprechend 2. Korinther am Ende, was als trinitarische Stelle gilt, die Liebe Gottes, die Gnade des Herrn Jesus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes.
Das ist auch
das verbindende Element.
Ganz genau. Das ist auch so diese Selbstverständlichkeit, die mein Vater auch immer gern betonen möchte. Er ist selbstverständlich mit dabei. Ist auch gut, wenn er erwähnt wird, aber die Bibel erwähnt ihn eben über diese Johannesbriefstelle auch nicht und der Herr Jesus auch nicht. Und trotzdem ist klar, Gottes Geist ist am Wirken. Es wird natürlich oft falsch verstanden oder dahingehend missverstanden, dass man sagt, ihr ignoriert oder klammert ihn aus. Das ist es nicht. Wenn man sagt, der Heilige Geist ist keine Person, klammert ihn man ihn nicht aus, man leugnet ihn auch nicht. Man sagt nur, er ist keine Person, weil die Bibel nicht sagt, er ist eine Person, sondern er ist Gottes Geist und so weiter. Ja, zwei Fragen vielleicht noch und dann müssen wir richtig Schluss machen. Das Essen duftet so langsam hoch. Ich weiß nicht, wie er das noch aushalten ist. Gut, wenn keine Fragen sind, ist auch gut. Dann würde ich gerne noch beten. Ich möchte kein Gebet sprechen, sondern ich möchte beten. Mich stört immer ein bisschen die Formulierung, ich möchte ein Gebet sprechen. Ich rede hier auch keinen Text, sondern ich spreche zu euch, also bete ich zu Gott. Vater, ich danke dir, dass uns der Herr Jesus, dass du uns durch den Herrn Jesus die Tür zu dir geöffnet hast. Dass wir durch ihn Freimütigkeit haben zum Thron der Gnade, zum Eingang in das Heiligtum, als diesen festen Anker der Seele. Danke für diesen neuen, lebendigen Weg durch sein Fleisch und dass wir in ihm die Erlösung haben, in ihm die Errettung haben, auch vor dem kommenden Gericht, vor dem Feuer, dass alle Widersacher verzehren wird, dass Himmel und Erde verbrennen wird, auflösen wird. Aber er hat schon gebrannt. Er hat dieses Gericht schon getragen, damit jeder, der in ihm ist, gerecht und straffrei ausgehen darf. Er hat die Sünde auf sich genommen, damit wir frei von der Sünde im neuen Leben leben dürfen. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Wir können gar nicht genug danken für diese Erlösung. Wir möchten es immer wieder tun, in seinem Namen. Amen.
Amen. Amen.